Vielleicht können wir kurz durchlüften. Advent, was heißt ein Advent? Ankunft. Ihr seid alle ankommen heute. Ist heute jemand zum ersten Mal eigentlich hier bei uns im Gottesdienst? Ich weiß, ihr seid, ja, hab vorhin nicht dran gedacht, sorry, aber euch habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Advent ist ja auch die Zeit des Wartens. Warte, ihr habt bestimmt alle schon mal warten müssen. Egal wo das ist, ob das beim Einkaufen ist, an der Kasse, ob das auf jemand ist, der uns besucht oder irgendwas, wo man anstehen muss, auf einen Termin warten muss oder so. Und es gibt ja Dinge, da fällt einem das Warten schwer. Es gibt Dinge, da fällt einem das Warten leicht. Und manchmal kann man es fast nicht erwarten, bis endlich etwas eintrifft. Wenn man auf ein Ergebnis vom Arzt, weil man bei einer Untersuchung war, wartet, ja, ist man anders angespannt oder wartet man da anders drauf, wie wenn ich Geburtstag habe und habe mir was Tolles gewünscht und warte drauf, ob das, was ich mir gewünscht habe, in Erfüllung geht. Bei Kindern kann man das ja noch viel mehr beobachten. Wenn es was Tolles, was Schönes zu erwarten gibt, freut man sich. Wenn es Dinge gibt, wo, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, und man wartet, bis die Arbeit zurückkommt. Was für eine Note kriege ich, ja? Man kann das ja meistens schon ein bisschen so einschätzen, aber da ist man angespannter. Angespannter, wie wenn ich auf ein Geburtstagsgeschenk warte. Auf was warten wir in der Adventszeit? Jesus ist gekommen und Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und warten wir da drauf? Rechnen wir damit? Sind wir da angespannt oder sind wir in freudiger Erwartung? Weiß nicht, jedes Jahr, wenn man so auf Weihnachten zugeht, je näher das es kommt, wir feiern die Geburt Jesu. Er ist gekommen als Licht, als Heiland der Welt. Wir haben das im ersten Lied gehört oder gesungen. Jesus, Heiland der Welt, der Retter der Welt. Auf den warten wir. Warten wir da wirklich drauf? Oder ist es eher so, dass man, wie wenn man auf so ein Ergebnis wartet, wo man denkt, oh, wenn es erst nächste Woche kommt, je später, je besser ist. Oder warten wir auf Jesus, wie wenn wir morgen Geburtstag haben und erwarten ein tolles Geschenk? Ich möchte euch den Gedanken einfach mal mitgeben. Wie warten wir oder wie erwarten wir Jesus? Rechnen wir auf seine Ankunft? Wenn man jemand abholen muss auf dem Bahnhof oder am Flughafen, dann hat man ja eine Ankunftszeit. Ja, als der Marco zurückgekommen ist, kommt er 10.35 Uhr oder wann auch immer an. Und derjenige, der ihn abholt, fährt zum Bahnhof, meistens ein bisschen früher. Und dann wartet man. Und je nachdem, wer kommt oder was kommt, wartet man angespannt oder in freudiger Erwartung. Oder man denkt auch, der hätte auch nächste Woche erst kommen können. Oder in einem halben Jahr, oder? Ist euch bestimmt auch schon so gegangen bei manchen Sachen. Da denkst du, ah, wenn der schon eine Woche später wäre, ja, und ja, und manchmal da denkt man, oh, könnte eigentlich noch. Ich denke, es geht jedem so. Wenn Jesus wiederkommt, wissen wir nicht, da steht keine Uhrzeit, kein Datum. Es gab schon viele schlaue Leute, die das ausgerechnet haben, aber das wird keiner können. Da bin ich felsenfest überzeugt davon. Jesus kommt, das wissen wir nicht. Es heißt auch, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn niemand mit ihm rechnet. Und das wünsche ich uns einfach in der Advents- und Weihnachtszeit, dass wir mit Freude auf Jesus warten können. Ich möchte noch beten und ihr dürft sitzen bleiben. Ja, lieber Vater, hab herzlichen Dank jetzt für diesen Sonntag, für den vierten Advent und hab einfach Dank, dass wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir hier sein dürfen, Gemeinschaft haben dürfen miteinander und mit dir und dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du zu uns reden willst, dass du uns anrühren möchtest und uns einfach auch wieder was mitgeben möchtest auf die vor uns liegende Woche, oder in die vor uns liegende Woche, dass du uns Kraft und Trost zusprichst, dass du uns Liebe und Geborgenheit zusprichst und dass wir das wissen und spüren dürfen. Du selbst bist da und du selbst bist als Kind in diese Welt gekommen, als Licht in diese dunkle Welt. Und du bist gekommen als Heiland der Welt und auf dich warten wir. Und ja, mach du uns einfach froh und gewiss, Herr, dass wir das wissen und spüren dürfen. Du bist der wahre Retter, du bist der Heiland der Welt und es lohnt sich, auf dich zu warten, mit dir zu rechnen und mit dir zu gehen. Danke, dass wir dir alles anvertrauen dürfen, dass wir dir jetzt auch alle die anbefehlen dürfen, die jetzt heute nicht hier sind oder die jetzt in letzter Zeit nicht mehr gekommen sind wegen Corona, wegen den Regeln. Herr, du kennst sie und weißt darum, du weißt auch um unsere älteren oder kranken Geschwister, die nicht mehr kommen können. Wir möchten dir jedes Einzelne anbefehlen, möchten dir auch die Weihnachtszeit jetzt anbefehlen, dass du uns einfach auch da Ruhe schenkst, dass du uns einfach Freude schenkst und besinnliche Tage schenkst, wo wir auch über dich, über den Heiland der Welt nachdenken können. Und möchten dir auch vorausschauend schon die Allianzgebetswoche im Januar anbefehlen, dass du doch auch da schenkst, dass die Gemeinden untereinander Kontakt bekommen, Gemeinschaft miteinander bekommen und dass es einfach auch eine gute Sache wird. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Es ist kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Geschenke, weil sonst wird es jetzt vielleicht ein bisschen knapp, weil auch beim Bestellen oder Päckchen verschicken, die Post ist gerade ziemlich überlastet. Also muss man da schon aufpassen, dass man nicht in Stress kommt. Ich finde es jedes Jahr aufs Neue faszinierend, wie vor Weihnachten alle in Stress verfallen. Gut, ich meine, Weihnachten ist jetzt ja schon ein bisschen unerwartet, kann man ja nicht damit rechnen. Ist ja auch nicht irgendwie jedes Jahr zum selben Termin. Theoretisch könnte man schon jetzt anfangen, die Weihnachtsgeschenke für nächstes Jahr zu besorgen. Gut, wäre in meinen Augen vielleicht jetzt doch ein bisschen arg übertrieben. Aber selbst wenn man Anfang Advent anfängt, wirklich dann die Weihnachtsgeschenke zu besorgen, sollte die Zeit doch eigentlich reichen. Advent ist nämlich eine Vorbereitungszeit für Weihnachten. Nicht nur für die Geschenke, sondern auch, um sich auf die Geburt von Jesus vorzubereiten. Auch in der Bibel gibt es eine Stelle, die auf die Geburt von Jesus vorbereitet. Und zwar die Stelle, als Maria gesagt wird, dass sie schwanger werden wird. Sie wird den Sohn Gottes zur Welt bringen. Aber das ist eine vollkommen andere Situation wie bei uns. Maria wird davon nämlich richtig überrascht. Nicht so wie wir von Weihnachten. Lasst uns gemeinsam einen Blick in den Predigttext werfen. Ich lese Lukas 1, die Verse 26 bis 38 aus der Neues Leben Bibel. Ich hoffe, man sieht's. Wenn nicht, müsst ihr mir einfach zuhören. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Das erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird dich überkommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist im hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin deine Dienerin. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Die meisten von euch kennen den Text. Schließlich kommt er immer wieder regelmäßig vor Weihnachten dran. Und doch steckt ziemlich viel in dem Text. Vielleicht auch ein bisschen was, das unser Weltbild ein bisschen auf den Kopf stellt. Wir werden uns heute mal zwei Verse ein bisschen genauer anschauen. Stellt euch vor, ihr seid Maria. Ihr seid allein zu Hause, vielleicht gerade beim Kochen oder Putzen, weiß ich nicht so genau. Und plötzlich steht da ein Mann bei euch in der Küche. Auch wenn der als Engel zu erkennen ist, finde ich die Vorstellung ziemlich erschreckend. Ich bin da auch echt ein bisschen schreckhaft. Bei Filmen oder so, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, zucke ich immer zusammen, dass die Leute, die um mich rumsitzen, dann so erschrecken, weil ich mich so erschrocken habe, weil ich so zusammenzucke. Also, für mich ist die Situation schon ein bisschen angsteinflößend. Plötzlich steht da jemand. Und auch die Worte, die der Engel sagt, klingen für mich nicht besonders vertrauenserweckend. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Das soll Maria jetzt beruhigen. Nur weil mir jemand sagt, dass ich keine Angst haben soll, heißt es noch lang nicht, dass ich dann keine Angst mehr habe. Schließlich ist Angst ein Gefühl, das ich leider nicht so ganz mit meinem Verstand abstellen kann. Und auch die Worte, die der Engel sagt, sind nicht besonders vertrauenserweckend. Maria und auch Josef wird hier nämlich einiges zugemutet. Sie müssen Gerede und Klatsch über sich ergehen lassen. Schwanger und das noch vor der Ehe? Was sind das denn bitteschön für Zustände? Wie sieht es für einen Außenstehenden denn aus? Verlobt, noch nicht verheiratet, schwanger und wenn man dem Gerede glaubt, noch nicht mal von Josef, ihrem Verlobten, das ist mehr als anstößig. Und doch nennt der Engel Maria hier begnadet. Beschenkt mit der Gnade Gottes. Maria hat hier einen ganz schön hohen Preis zu zahlen, der sie sogar das Leben kosten könnte. Um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit den politischen und rechtlichen Lage damals auskennen. Josef hätte Maria nämlich anzeigen können. Ja, die beiden waren noch nicht verheiratet, aber eben doch verlobt. Und deshalb hätte Josef sie schon wegen Ehebruch anzeigen können. Und auf eine offensichtliche Ehebrecherin hat die Steinigung gewartet. Also das Todesurteil für Maria wie auch das ungeborene Kind. Also wie gesagt, für mich klingt es nicht besonders vertrauenserweckend. Selbst wenn Josef sie nicht angezeigt hätte, hätte Maria in der Schande leben müssen, ein uneheliches Kind zu haben und eben unverheiratet bleiben. Mit dem Tratsch und der Verachtung der anderen. Wenn das Gottes Gnade ist, na dann danke. Gott mutet uns manchmal ziemlich viel zu. Denn er durchbricht immer wieder die gesellschaftlichen Normen und Konventionen. Nicht nur, dass er mit Maria eine unverheiratete Frau aussucht, als Mutter für seinen Sohn. Keine traditionelle, intakte Familie, keine wirklich geordneten Verhältnisse, stattdessen Angst und Schande, ja sogar Lebensgefahr. Und genau in diese Situation begibt sich Gott. In dieser Unvollkommenheit wird er Mensch. Und die Situation wird an Weihnachten nicht wirklich viel besser. Aber gerade das zeigt, wie sehr Gott über unseren Maßstäben steht. Er setzt sich über unsere Vorurteile hinweg. Sowohl über die von jedem Einzelnen, als auch die von ganzen Gesellschaften. Es geht um Maria. Der Engel erscheint Maria. Klar werdet ihr jetzt sagen, ist ja irgendwo auch logisch. Schließlich ist Maria die, die schwanger wird. Maria ist die, die das Kind zur Welt bringen wird. Josef hat damit in erster Linie erstmal gar nichts zu tun. Weit gefehlt. Denn damals hat ein ganz anderes Bild von Männern und Frauen geherrscht. Frauen waren nicht wirklich viel wert. Frauen durften nicht vor Gericht aussagen. Die Abstammung hat nur vom Mann her gezählt. Die Mutter war mehr oder weniger unwichtig. Im Alten Testament gibt es einige Geschichten, wo Männer mehrere Frauen haben, alle Kinder sind erbberechtigt, hat nicht nur einmal zu Streit geführt. Aber eine Frau mit mehreren Männern, das geht überhaupt nicht. Und doch nimmt Gott durch die Wahl von Maria, einer unverheirateten Frau, den Mann aus der Gleichung raus. Er wird nur zum Beiwerk. Josef kommt an ein, zwei Stellen in der Bibel vor, meistens in Zusammenhang mit Maria. Maria spielt dagegen hin schon eine wichtige Rolle. Ein Anstoß bis heute. Es gibt die wirrsten Theorien, wer Jesus Vater war. Zum einen, weil das für uns nur schwer vorstellbar ist. Ein Kind ohne Erzeuger. Das spricht gegen alles, was wir erleben, gegen jegliche Naturgesetze. Aber Gott steht über den Naturgesetzen. Für mich ist es auch unvorstellbar, auf dem Wasser zu gehen. Zum anderen, liebe Männer, sagt Gott damit auch ein Stück weit, ihr habt euch hier politisch eingerichtet, in einer Welt, wo Frauen nichts gelten. Frauen dürfen in der Synagoge nur so nebenbei am Rand sitzen. Und Gott beschließt, hey, durch so eine Frau entscheide ich mich, in die Welt zu kommen. Für die Juden damals unvorstellbar. Gott offenbart sich nach Frau. Er offenbart sich durch eine Frau und zeigt sich dadurch der Welt. Hier beginnt Gott einen neuen Anfang, einen neuen Bund. Ein uneheliches Kind ist niemand anders als der Retter der Welt, ja sogar Gott selber. Also ich muss schon sagen, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer damit. Ich meine, Ich weiß, Gott handelt oft anders, wie ich oder wir uns das vorstellen. Er geht zu den Verurteilten und Ausgeschlossenen. Das hat dieses Kind immer wieder aufs Neue gezeigt. Jesus ist in seinem Leben oft Anstoß für die Frommen geworden, weil er sich über die Vorstellungen hinweggesetzt hat, über das, was die Leute für würdig gehalten haben. Aber sogar schon vor seiner Geburt ist er zum Anstoß für die Leute geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal den Stammbaum von Jesus angeschaut habt. Jesus kommt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern er wird in eine Familie von Ehebrechern, Huren, Mördern, Ausländern und was weiß ich noch alles reingeboren. Hätte ich mir, wenn ich so denke, in was für eine Familie kommt Gott wohl rein? Bestimmt auch gedacht, dass das die wird. Er wird so klein wie der schwächste Mensch, ein hilfloses Kind. Bei einer armen, nicht perfekten Familie in einem kleinen Dorf, so 200 bis 400 Einwohner, also wirklich mehr kaffmäßig. Und genau da will Gott leben, bei den nicht perfekten Menschen, bei dir und bei mir. Aber das kann er erst tun, wenn wir es zulassen. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was passiert wäre, wenn Maria hier Nein gesagt hätte? Du, danke, aber lass mal. Kann ich nicht einfach mein Leben so weiterleben, wie ich es bis jetzt hatte? Ich bin doch eine rechtschaffende Frau. Auf den Tratsch und die Verurteilung von den anderen, da kann ich gerne verzichten. Und ich meine, so ein Kind ist ja auch nicht ohne. Also die Eltern von euch wissen, wie radikal ein Kind ein Leben verändert. Erst Marias Ja macht es Gott hier möglich, einzugreifen, zu handeln. Denn Gott setzt sich nicht über den Willen von uns Menschen hinweg, auch wenn es ihm manchmal das Herz bricht. Wie sieht deine Antwort auf Gottes Frage aus, dich ganz auf ihn einzulassen? Klar, wir sind in einer anderen Situation als Maria. Und ich behaupte jetzt mal, in den wenigsten Fällen bedeutet unser Ja für Gott Lebensgefahr. Aber nehmen wir den Klatsch, den Tratsch der anderen in Kauf? Outen wir uns als Gott zugehörig und lassen uns von ihm einsetzen und gebrauchen, auch wenn das vielleicht unser ganzes Leben durcheinander bringt? Von was ist unser Ja abhängig? Davon, was wir selber von uns halten? Sehen wir uns als gut genug an, zu Gott oder für Gott zu arbeiten? Als Gott würdig? Oder bleiben wir bei dem hängen, was bei uns eben nicht so gut läuft? Oder denken wir sind zu jung, zu alt, passt es gerade nicht in unseren Lebensabschnitt? Da kann ich euch nur sagen, wahrscheinlich wird es nie passen. Maria, also damals war es üblich, so mit 13, 14 Jahren zu heiraten. Also geht man davon aus, dass Maria eben auch so 13, 14 Jahre alt war, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Und auch zu alt, schaut euch mal Abraham an, der war jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Also das Alter ist oft eher eine Ausrede von unserer Seite. Ich glaube, wir sind da oft ziemlich zurückhaltend, weil wir selber über unser Leben bestimmen wollen. Sich von jemandem in mein Leben reinreden zu lassen. Freunde, ja, okay, geht noch. Familie wird schon schwieriger. Aber wir wollen doch alle ein selbstbestimmtes Leben führen. Und uns da reinquatschen zu lassen, selbst wenn es Gott ist, eher schwierig. Aber auch Zeit spielt eine wichtige Rolle. Schaue ich lieber noch die Serie auf Netflix an, statt mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die Gott mir vielleicht aufs Herz gelegt hat, wo mir der Umgang aber schwer fällt? Oder gehe ich von meiner gemütlichen Couch runter, um jemandem zu helfen, der es gerade nötig hat, wo gerade Hilfe braucht? Oder passt es gerade nicht so in meine Abendplanung mit einem schönen Buch, wo ich lesen wollte und wo ich mich einfach ein bisschen ausruhen kann? Wie passt es in meine Planung? Erzähle ich meinen Kollegen von Gott und Jesus? Oder werde ich dann wieder komisch abgestempelt? Lasse ich den Spott über mich ergehen? Oder bin ich doch eher zurückhaltend? Vielleicht könnt ihr dieses Jahr Weihnachten dafür nutzen, um euch neu auf Gott einzulassen. Seid ihr bereit, euch Gott hinzugeben? Maria hat sich dazu entschieden. Ja, sie macht es. Und erst dann konnte Gott handeln. Und wie wir aus den Evangelien wissen, war das danach nicht immer ein einfacher Weg für sie und ihre Familie. Aber von diesem Ja, dieser Bereitschaft, das Risiko, das sie in Kauf genommen hat, ging ein Segen für die ganze Welt aus. Seid auch ihr so ein Segen für die Welt. Ich bete noch. Ja, Vater, ich möchte dir einfach danken und ich bitte dich, dass du uns jeden Einzelnen zum Segen für die Welt machst, da wo wir Menschen begegnen, dass wir uns immer wieder neu auf dich einlassen, dass wir uns von dir reinreden lassen und uns führen lassen, auch wenn es vielleicht gerade nicht in unsere Planung passt, so wie wir uns das gerade vorgestellt haben. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder mit deinem Geist leitest. Amen.